Dithmarscher Rotkohl,
der linke Podcast. Moin, hier ist der Dithmarscher Rotkohl,
der linke Podcast
mit Lars und
Thomas. Hallo.
Hallo.
Da sind wir wieder, euer Qualitätspodcast aus dem schönen Dithmarschen. Thomas guckt mich gerade verständnislos an, warum ich sowas sag.
Nee, welche Qualität?
Ja, das ist doch egal jetzt. Das ist doch egal, aber wir haben heute mal wieder ein Füllhorn der wunderbaren oder auch nicht so wunderbaren Themen für euch gepackt.
Nein, Lars, du musst anders anfangen. Wir haben quasi Jubiläum, die 100. Sendung.
Stimmt, ich wollte darüber hinweggehen, dass ich schon so alt bin.
Wir hätten das ja auch in 100 Tagen machen können, aber du wolltest ja nicht.
Ja, nee, das stimmt, das wollte ich auch nicht. Und das hätte ich auch, hätte ich gesehen mit dem Schneiden.
Genau.
Völlig fertig, nach so 20 Dingern, völlig durch.
Ich glaube, das hätten wir in der Zeit gar nicht geschafft.
Nein, da hätte einer Akkord schneiden müssen.
Ja. Hauptberuflich für nix, für lau.
Hauptberuflich für lau, genau. Na gut, okay, dann hätten wir vielleicht aber auch, wenn wir den Markt mit Podcasts überfluten, mit unserem Quark.
Ja, aber jetzt stell dir das mal vor, wir haben, 365 Tage im Jahr und das mal 4 Jahre, die wir jetzt da sind, dann sind wir ja schon, Alter, dann sind wir bei 1500 Sendungen oder so.
Ja, da sind wir noch nicht.
Nee.
Wir sind jetzt erstmal 4 Jahre dabei.
Ja. Ne? Und sind bei Sendung 100.
Und sind bei Sendung 100 und ich finde, das ist echt schon viel. Also ich finde das viel.
Ich finde es ja immer erstaunlich, dass uns immer noch Leute hören.
Ja, und das auch nicht so wenige, ne? Also und jetzt irgendwie bei TikTok irgendwie wir Follower kriegen, Zahlen,
aber
wo man denkt, was ist passiert jetzt denn hier?
Ja.
Aber ich glaube, die wollen nur unsere Videos und unsere Bilder, oder?
Kann ich dir nicht sagen, weiß ich noch nicht.
Egal. 100 Sendungen, Leute.
Ja.
100 Sendungen, 4 Jahre lang.
Also habt eigentlich ihr uns sogar 101, weil es gab ja einen ganz seriösen Test.
Ja, genau, der ganz seriöse Test, genau, der ist ja ganz am Anfang noch, Leute, da könnt ihr das nochmal hören.
Sendung 0.
Sendung 0, wo wir überhaupt ausprobieren haben, ob ich genug reden kann oder nicht. Und
Spoiler, ja.
Definitiv. Und ich sag bewusst ich, ob ich so lange reden kann, weil Thomas hat gesagt, ich rede nicht so lange. Hat aber trotzdem funktioniert.
Mhm.
Und jetzt sind, wie gesagt,
ich bin immer noch schweigsam.
Thomas ist schweigsam und hat die Fakten und ich sabbel. So. Ja, ihr Lieben, also 100 Sendungen, vollgepackt mit Politik, aber auch.
Ja, mit allem so, Möglichen.
Mit allem Möglichen, genau. Also wir haben mit Politik angefangen, eigentlich versucht, wirklich seriös zu sein. Das haben wir ganz schnell abgelegt.
Wir haben euch ein bisschen Dithmarschen und einen Teil von Schleswig-Holstein erklärt. Wir haben euch ganz nette Leute näher gebracht. Und heute haben wir wieder einen ganz netten Gast.
Richtig. In Sendung 100.
Mit einem politischen Thema, das aber eigentlich gar nicht so schön ist.
Nee. Überhaupt nicht, aber wir finden, wir ehren jetzt dieses Thema mit der Sendung 100 sozusagen.
Ja.
Wer das ist, das sagen wir gleich.
Mhm.
Aber erstmal kommen wir zum Nachhall von unseren vorherigen Sendungen und sagen, was wir auf die Playlist gepackt haben.
Willst du anfangen?
Kann ich, wenn du möchtest.
Ja, mach mal.
Diesmal ist das wirklich so, auch in Nachhall auf die, ich glaube, vorletzte Sendung ist es jetzt, wo wir auch uns über alle möglichen Sachen unterhalten haben, auch politisch unterhalten haben und gerade auch viel, ich sag einfach mal, das Thema immer wieder hochkocht, habe ich mich für NWA entschieden. Also das ist eine amerikanische Hip-Hop-Band, oder Rap-Band mit Ice Cube unter anderem. Und die haben damals ein Lied gemacht, Fuck the Police. Ganz klares Thema ist, schwarze Menschen werden von der Polizei verdachtsunabhängig kontrolliert, werden erschossen auf offener Straße und es wird die Verantwortung abgestritten. Und ich kann mir vorstellen, dass ihr jetzt auch schon genau wisst, worauf das Ganze anspielt und warum ich das jetzt so sage, weil das passiert hier gerade auch in Deutschland. Und das ist ein Zustand der Polizei und der Ordnungskräfte, die ich nicht mehr erleben möchte. Ich möchte, dass das endlich aufgearbeitet wird. Und was ich jetzt auch gerade gesehen habe, ist ein Artikel, in dem über Solingen, über den rechtsextremen Anschlag in Solingen berichtet wurde. Und da hat dann ein Polizist auf der Wache nochmal schnell das rechtsextremen Verdachtsfall aus der Akte rausgelöscht, bevor es dann an die Staatsanwaltschaft ging. Ist leider alles aufgeflogen und wird, also für die leider aufgeflogen und wird jetzt aufgearbeitet, hoffe ich. Und es gibt hoffentlich nochmal einen richtigen Skandal darüber, weil das ist verdient. Aber jetzt hört euch erstmal Fuck the Police von NWA an.
The police department, prosecuting attorneys are MC Ren, Ice Cube, and Easy motherfucking E. Order, order, order. Ice Cube, take the motherfucking stand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth, so help your black ass?
You goddamn right.
Won't you tell everybody what the fuck you gotta say?
Fuck the police coming straight from the underground. A young nigga got it bad cause I'm brown. And not the other color, so police think they have the authority to kill a minority. Cause I ain't the one for a punk motherfucker with a badge and a gun to be beaten on and thrown in jail. We can go toe to toe in the middle of a sale. Fucking with me cause I'm a teenager with a little bit of gold and a pager. Searching my car, looking for the product, thinking every nigga is selling narcotics. You'd rather see me in the pen than me and Lorenzo rolling in a Benzo. Be the police out of shape, and when I finish, bring the yellow tape.
Ich wusste gar nicht, dass du Rap hörst.
Hörte ich tatsächlich auch erst, seit es den Film gab, wo der Sohn von Ice Cube gespielt hat. Der Film ist wirklich sehr zu empfehlen. Es ist wirklich eine spannende Nummer. Vor allen Dingen, erstens zeigt es den Aufstieg der Band, aber es zeigt halt auch die Lebensumstände, in denen die Jungs da gelebt haben und warum sie die Texte so geschrieben haben, wie sie geschrieben haben. Und dann wird einem einiges klar. Ja, Thomas, was hast du als erstes auf die Playlist gepackt?
Mein erstes Leben? Quatsch.
Dein erstes Leben.
Mein erstes Leben. Mein erstes Lied schließt quasi an mein letztes Lied von der letzten Folge an. Da ging es um den perfekten Tag, wie ich ihn gern hätte. Und eigentlich läuft das aber ganz anders. Und darüber singt Bosse mit vier Leben. Also eigentlich bräuchten wir vier Leben, weil wir haben überhaupt keine Zeit. Ich habe so viel zu tun und zu machen. Ich bräuchte irgendwie noch drei Klons.
Ich müsste wirklich mal wieder an den See fahren, aber mach ich nicht. Kill die Bar, hau mich raus, aber schlafen kann ich nicht. Immer 10.000 Dinge auf einmal und nichts wird fertig. Starkstrom an und nie aus, Menschen mehr und ich menschenleer. Und ich renn, ich renn, ich renn, ich renn, ich renn. Als hätten wir vier Leben, doch wir haben nur eins. Als könnten wir vier Leben leben, als müssten wir überall sein. Und ich renn, ich renn, ich renn dem einen hinterher. Als hätten wir vier Leben, vier. Du kannst Spagat zwischen Menschen und Ding, doch sie fressen dich.
Mein Text war nicht ganz so heftig wie deiner.
Ja gut, der war auch wirklich heftig. Das muss man ja auch sagen. Also das ist zu verstehen in den Hintergründen der 90er Jahre, Anfang der 90er, wo es wirklich ständig Attacken auf schwarze Jugendliche gab. Ist jetzt gerade leider wieder so in den USA auch. Tatsächlich, oder es ist eigentlich nie weg gewesen, ne? Werden Schwarze einfach auf offener Straße erschossen, ohne dass sie was gemacht haben, ohne dass sie irgendeine Bedrohung darstellen. Aber wie gesagt, das ist hier in Deutschland jetzt auch passiert. Und das ist auch nicht das erste Mal, dass es Übergriffe von der Polizei gegenüber Minderheiten hier gegeben hat in dieser Art und Weise. Und deswegen musste das auf die Playlist. Aber ich habe jetzt das zweite Lied draufgepackt. Und das zweite Lied, das ist vom Lumpenpack mit Adam Angst zusammen. Und das Lied heißt Kruppstahl, Baby. Und das ist ein Ausblick für all diejenigen, die denken, sie haben jetzt gerade ganz toll Oberwasser und sie gewinnen. Erde an euch. Nein, das tut ihr nicht. Kruppstahl, Baby. Das Lumpenpack und Adam Angst.
In den Straßen, da weinen die Autos, ölige Tränen aus deutschem Benzin, von tiefer gelegten Karossen in Regenbogene Seen.
Und du siehst diese Jugend, verweichlicht, verwöhnt, die dir die Freiheit, für die du einst so hart gekämpft hast, nimmt. Und das verängstigt dich sehr.
But wait, da ist mehr.
Wenn wir mit euch fertig sind,
wir bezahlen eure Töchter wie Männer, respektieren das Nein eurer Frauen, lackieren euren Söhnen die Nägel und täglich läuft in Deutschland für Spiegel.
Ich mag das Lumpenpack.
Ich auch. Was ist dein zweites Lied?
Mein zweites Lied ist von Ketka. Also man kennt das ja, ne? Man sitzt in geselligter Runde, man trinkt vielleicht auch mal was und irgendwann fällt einem ein, ach, mit dem hätte ich auch noch gern was unternommen und so. Aber der ist nicht mehr da. Von Ketka, Am Tisch.
Nach dem Essen, ich will eigentlich nur noch nach Haus. Sie geben nicht an, sie lassen nur wissen. Bin ich noch ungerecht oder schon neidisch? Es sind deine ältesten Freunde, wohl beides. Es schimmert nur durch, es steht in der Luft zwischen uns. All diese Themen, ja, das sind gute Themen, übers Kochen und Reisen und was wir so nehmen, bevor gleich einer sagt, so das war's, erhebt euer Glas, kommt, erhebt euer Glas.
Eigentlich ein gutes Stichwort, Lars.
Ja.
Finde ich.
Finde ich auch.
Lass uns mal wieder ploppen.
Machen wir.
So, wir hatten euch ja versprochen, dass wir in der 100. Sendung jetzt wieder einen Gast dabei haben und wir haben uns den Felix eingeladen. Felix ist extra von der Ostküste an die Westküste gereist und er kommt vom Verein Zebra. Das ist das, genau, ist beim Verein eigentlich immer, weil sonst sind sie ja eigentlich kein Verein, wenn sie nicht eingetragen sind,
ja,
oder?
Ja, trotzdem.
Ja, was Zebra ist, das sagt uns der Felix gleich selber. Und wir haben ihn halt eingeladen, um mit uns mal drüber zu reden, weil es um die rechten Angriffe in Schleswig-Holstein geht, weil die nämlich, boah, das kann er eigentlich gleich selber erzählen, oder?
Ich glaube auch, also ja. Felix von Zebra e.V. im Interview, weil ich finde, Felix hat relativ viel zu sagen.
Ja.
Deswegen, liebe Leute, unser Gast Felix von Zebra e.V., Bühne frei. So, hallo ihr Lieben, wir sitzen jetzt hier mit
Felix Fischer.
Von
Zebra, dem Zentrum für betroffene rechter Angriffe.
Genau. Thomas und ich wollen heute mit euch oder wollen mit dir heute ja ein bisschen reden über, was tut ihr eigentlich so? Was ist Zebra eigentlich genau? Und wie sieht es hier eigentlich aus mit den rechten Angriffen oder mit rechten Gewalttaten in Dithmarschen und nicht nur in Dithmarschen, sondern in Schleswig-Holstein, würde ich sagen. Ist ja auch euer Einzugsgebiet, oder?
Genau, wir sitzen in Kiel, aber beraten in ganz Schleswig-Holstein landesweit aufsuchend Betroffene von rechten, rassistischen und antisemitischen Angriffen.
Okay, also ihr sitzt in Kiel. Erklär doch mal kurz in einfachen Worten, es passiert mir jetzt was. Also es ist jetzt eine Schlägerbande, lauert mir vor meinem Haus auf und ich werde verletzt oder ich werde bedroht. Wie kam ich mit euch in Kontakt? Wie geht das? Also was passiert dann?
Also alle Menschen, die einen rechten Angriff erlebt haben, einen rechten, rassistischen oder antisemitischen Angriff, können sich jederzeit einfach bei uns melden. Das geht ganz einfach über unsere Webseite. Da gibt es verschiedene Kontaktmöglichkeiten. Man kann uns eine Mail schreiben, man kann uns anrufen. Wir haben eine Online-Beratung, wo man sich melden kann. Und dann hören wir uns an, was dir passiert ist. Machen einmal so eine fachliche Einschätzung, ob das auch in unseren Aufgabenbereich fällt. Also war das ein rechtes Tatmotiv, was vorgelegen hat? War es mindestens eine Bedrohung? Oder beispielsweise eine Körperverletzung, weil dann fällt das in unseren Zuständigkeitsbereich und dann vereinbaren wir einen Termin mit dir und führen eine Erstberatung durch, wo wir uns erstmal anhören, was ist dir denn passiert, wie geht's dir damit, welche Folgen hast du und wie können wir dich dabei unterstützen, dass du diese Folgen möglichst gut verarbeiten kannst.
Felix, erzähl doch mal kurz ein bisschen was zu dir, was du erzählen magst.
Ich habe mal Politikwissenschaft studiert und arbeite jetzt mittlerweile seit... Lass mich lügen, knapp 5 Jahren bei Zebra, habe mal als freier Mitarbeiter angefangen, so nach dem Studium, war auf der Suche nach einem Job und habe mich bei Zebra beworben und damals waren sie auf der Suche nach jemandem, der so in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit eine Ausstellung konzipieren kann und damals habe ich mit dem damaligen Kollegen, der für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zuständig war, mich zusammengesetzt und wir haben uns überlegt, okay, wie schaffen wir es zu zeigen, welche Facetten hat rechte Gewalt in Schleswig-Holstein? Und dann haben wir eine Ausstellung konzipiert mit 10 Fällen rechter Gewalt, die in Schleswig-Holstein stattgefunden hat. Ich habe die Menschen interviewt, habe mir ihre Geschichte angehört, was ihnen passiert ist, wie es ihnen damit gegangen ist, wie sie es auch verarbeiten konnten und habe diese Geschichten in Interviewform aufgeschrieben. Die letzte Frage in dem Interview war immer, nennt mir doch mal bitte einen Gegenstand, den ihr bis heute mit dem Angriff, den ihr erlebt habt, verbindet. Und diese Gegenstände habe ich gesammelt und fotografiert und diese Mischung aus den Interviews mit diesen Gegenständen, das sind total alltägliche Gegenstände. Also beispielsweise die eine Person hat mir erzählt, wurde körperlich angegriffen, der Kiefer ist gebrochen und für die betroffene Person war das Allergrößte, als der Kiefer so weit verheilt war, dass sie mal wieder einen Apfel beißen konnte. Und dann war der alltägliche Gegenstand für sie der Apfel. So haben wir 10 Ausstellungstafeln konzipiert, die bis heute als Wanderausstellungen durch Schleswig-Holstein touren und auch wo es ein großes Interesse gibt. Das war mein Anfang bei Zebra und als ich damit fertig war, ist eine Stelle bei Zebra frei geworden als Berater. Dann habe ich mich darauf beworben, habe diese Stelle bekommen. Das ist jetzt knapp 5 Jahre her. Und seitdem bin ich als Berater bei Zebra tätig und habe nebenher noch die Aufgabenfelder in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und im Bereich Recherche und Monitoring.
Okay, das ist eine ganze Menge und ich finde das total spannend. Wo ist die Ausstellung gerade?
Das ist eine sehr gute Frage, die verantworte ich mittlerweile nicht mehr und okay. Der Kollege, der die verantwortet, ist gerade im Urlaub, deswegen weiß ich es gerade gar nicht.
Sag uns, hast du Interesse?
Ja, habe ich. Ja, das finde ich spannend, gerade solche Sachen, weil das nochmal einen ganz anderen Blick auf die Dinge wirft und auch das nochmal erlebbarer macht oder nachvollziehbarer. Gerade wenn man, das ist ja immer so, es wird ja immer so abstrakt. Also so Leute, wenn man denen gesagt, hier ist rechte Gewalt, ist hier ein Problem in Schleswig-Holstein und das ist hier ein großes Ding, also haben wir ja gerade hier in Dithmarschen auch, dann ist das halt, dann sagen die immer, ja, aber wie soll man sich das denn vorstellen? Ja. Dann ist das halt eben solche Sachen, damit man das vielleicht auch mal runterbrechen kann und sagen kann, also hier, ganz handfest, das und das ist passiert. Das finde ich halt gut. Wenn solche Sachen mehr in der Öffentlichkeit kommen, was eigentlich mit rechter Gewalt ist und wie die funktioniert. Aber da kommen wir ja vielleicht gleich noch drauf.
Kommen wir ganz bestimmt noch drauf. Was uns dabei besonders wichtig war und was uns auch so in der alltäglichen Arbeit total wichtig ist, wenn wir über rechte Gewalt sprechen, ist, dass wir eben nicht immer nur auf die Täter schauen. Mhm. Weil wenn wir im öffentlichen Diskurs schauen, wie wird über rechte Gewalt gesprochen, dann geht es ganz häufig um die Fragen, was ist denn mit den Tätern? Wer sind die Täter? Wie sind die so geworden? Was hat die dazu gebracht, dass sie jetzt irgendwie gewalttätig geworden sind? Aber wir schauen super selten darauf, was ist denn mit den Betroffenen? Was löst es bei denen aus? Welche Folgen haben die? Ja. Und das haben wir sowohl in der Ausstellung als auch im Kern unserer sonstigen Arbeit versuchen wir das in den Mittelpunkt zu stellen. Und auch wenn ich irgendwo öffentlich auftrete, wie hier bei euch im Podcast, dann versuchen wir das natürlich auch gestärkt in den Mittelpunkt zu stellen.
das ist halt für mich eben gerade das Spannende, weil ich als Krankenpfleger, als Gelernter und Pflegedienstleiter halt da auch eben genau diese Sicht nämlich ganz oft vermisse. Was ist das eigentlich, was passiert eigentlich den Opfern und wie stark ist dieses Trauma und wie lange schwingt das teilweise nach oder wann kommt das wieder oder. Das sind Fragen, die finde ich viel spannender, weil die nämlich dann auch, wenn man dann nämlich auch merkt, okay, rechte Gewalt ist ein großes Problem für die Gesamtgesellschaft, das ist jetzt nicht einmal eine Straftat und das war's dann und von einem fehlgeleiteten irgendwas, sondern das sind knallharte Sachen und können Leben zerstören. Ne?
Ja.
Ich habe eine vielleicht ketzerische Frage. Es werden ja immer einige Leute jetzt sagen, ja, aber man guckt ja immer nur nach rechts und nicht nach links. Und was ist mit den Ausländern? Habt ihr auch, ich sag mal, Rassismus und Antisemitismus auch auf linker Seite?
Wir beschäftigen uns ja in unserer Arbeit mit Gewaltfällen, Fällen, in denen Menschen bedroht werden, in denen sie körperlich angegriffen werden. Und das eben mit den Tatmotiven Rassismus, Antisemitismus oder andere Formen rechter Ideologie. Also ich kenne unsere Zahlen, die wir in unserem Monitoring zu rechter Gewalt in Schleswig-Holstein erfassen. Es gibt, glaube ich, gute Gründe dafür, dass wir aus Bundes- und Landesmitteln gefördert werden, um Betroffene von rechten, rassistischen und antisemitischen Angriffen zu unterstützen. Aus meiner Sicht oder vielleicht auch aus einer Fördersicht heraus gibt es so einen Bedarf offensichtlich auf linker Seite oder für linke Gewalt nicht.
Naja, wenn man sich die Zahlen vom Bundeskriminalamt und Ähnlichen anguckt, die haben ja auch eine Statistik bundesweit, da ist es halt schon, wenn es um Gewalt geht, ist eine Seite sehr dominant. Von daher kann ich gut verstehen, dass das Land in dem Moment dann doch eher auf die Menschen guckt und sagt, wir wollen lieber den Menschen helfen als den Dingen.
Wir wollen jetzt auch natürlich nicht nur über die Täter reden. Wer die Täter sind und so weiter, das müssen wir vielleicht nur kurz erwähnen. Und uns dann eher darum kümmern, was wie könnt ihr denn unterstützen, wenn jetzt ein Opfer da ist mit PTSD oder die halt eine traumatische Erfahrung gemacht hat. Wenn ihr sowas habt und die wenden sich an euch, wie könnt ihr denn unterstützen? Also wie geht das vonstatten?
Vielleicht fange ich doch nochmal, obwohl ich das eigentlich gar nicht so sehr möchte, einmal kurz bei den Tätern an, um das einmal aus dem Weg zu räumen, dann haben wir das auch abgehakt. Super. Ich glaube, in der Vorstellung von vielen geht rechte Gewalt von organisierten Neonazis aus. Und wir erfassen keine Daten zu TäterInnen, weil das für unsere Arbeit nicht von Relevanz ist. Aber wir kriegen natürlich über die Beratungen, die wir führen, von den Betroffenen hier und da mal wieder geschildert, wer die TäterInnen so sind. Und in den allermeisten Fällen, in denen wir beraterisch tätig sind, sind das keine organisierten Neonazis. Das ist nicht so das klassische Bild, was vielleicht noch aus den 90ern überliefert ist, dass das die Kameradschafts-Neonazis sind, die marodierend durch die Straßen ziehen, sondern der Großteil der rechten Gewalt, die wir wahrnehmen. Und in den Fällen, wo wir beraterisch tätig sind, sind das Menschen aus der sogenannten Mitte der Gesellschaft, die dort gewalttätig werden. Und das zeigen ja auch Studien wie die Mitte-Studie, dass in breiten Teilen der Gesellschaft menschenverachtende Ideologien wie Rassismus, Antisemitismus weit verbreitet sind. Und ganz häufig kommen diese Taten eben genau aus so einem vermeintlich bürgerlichen Milieu. Und dafür braucht es keine organisierten Neonazis. Um auf deine Frage zurückzukommen. Auch da muss ich nochmal unterscheiden. Du hattest gerade nach Menschen mit posttraumatischen Belastungsstörungen, mit Trauma gefragt.
Allgemein. Das genau. Ist ja schon eine harte Nummer, ich weiß.
Genau. Aber der Punkt ist, wir sind keine Psychologinnen. Wenn wir Menschen in Beratung haben, wo wir Therapiebedarf sehen, der über eine beraterische Unterstützung hinausgeht, dann sind wir auch in dem Punkt, wo wir sagen müssen, da verlassen wir den fachlichen Bereich, für den wir ausgebildet sind, für den wir zuständig sind. Und dann unterstützen wir die Menschen darin, psychotherapeutische, psychologische Anbindung zu finden. Was der Großteil unserer Arbeit ist, ist sogenannte psychosoziale Beratung. Das heißt, die Menschen kommen mit ganz unterschiedlichen Angriffsfolgen zu uns. Mal so ein bisschen exemplarisch gesprochen. Person wurde vielleicht auf dem Weg nach Hause, vielleicht auch im Dunkeln, aufgrund rassistischer Zuschreibung angegriffen. Und die Angriffsfolgen sind, dass die Person sich nicht mehr aus dem Haus traut. Die Person vermeidet die Orte, traut sich in der Dunkelheit nicht mehr raus, weil es eben genauso die Orte sind, die Tageszeiten sind, wo die Person angegriffen wurde und Sorge hat, dass sie wieder angegriffen wird. Vielleicht ist die Person auch unfassbar wütend, weil sie mit den Angriffsfolgen alleine gelassen wird. Und dann versuchen wir gemeinsam mit den Betroffenen Lösungen zu erarbeiten. Und das klingt jetzt so banal, aber wir wissen ja auch nicht, was die Person jetzt für sich braucht. Das heißt, es ist nicht so, dass die Person uns ein Problem schildert und wir dann uns hinsetzen und sagen, du hast das Problem aus dem Angriffsfolge, dann musst du jetzt das machen, dann geht es dir wieder besser. Sondern wir setzen uns gemeinsam mit Betroffenen hin und schauen, welche Folgen hat die Person, welche Ressourcen hat die Person und wie kann die Person ihre eigenen Ressourcen dafür einsetzen, möglichst normalen Lebensalltag wiederzuführen. Und manchmal reicht das, dass die Person sich einfach einmal in der Erstberatung richtig bei uns auskotzt, uns erzählt, was passiert ist, wie scheiße gerade alles ist. Und danach sitzt die Person da und denkt, meint, ja, das hat mir gerade total geholfen. Vielen Dank, dass ihr da wart. Manchmal sind das aber auch tiefgreifendere Prozesse, die über Jahre hinweg sich erstrecken. Gerade dann, wenn wir über die psychosoziale Beratung hinaus noch in andere Unterstützungsleistungen hineingehen. Wir können beispielsweise zur Polizei begleiten. Für viele Menschen, die einen rechten Angriff erlebt haben, die das angezeigt haben, ist es dann der erste Kontakt mit der Polizei. Weil wer hat denn im Alter groß mit der Polizei zu tun? Und dann müssen Aussagen gemacht werden, da muss man mit von der Polizei vorgeladen. Und das ist alles total neu, das macht Angst, man weiß nicht, in welche Situation man sich da reinbegibt. Und dann können wir uns mit den Menschen hinsetzen und erstmal erzählen, wie läuft so eine Vernehmung ab? Wie verhält sich die Polizei dir gegenüber? Wir können dann mit zur Polizei kommen und einfach mit da sein. Wir können solche Gespräche vorbereiten, wir können solche Gespräche nachbereiten. Das Gleiche gilt für Gerichtsverfahren. Die allerwenigsten Menschen waren jemals vor Gericht. Und wenn es nach einem rechten Angriff, leider auch häufig erst Jahre später, zu einer juristischen Aufarbeitung des Ganzen kommt, sind die Menschen, die das vielleicht bis zu dem Zeitpunkt sogar schon ganz gut verarbeitet haben, plötzlich wieder in einer Situation, wo sie sich wieder mit der Tat auseinandersetzen müssen, wo sie sich gegebenenfalls dem Täter begegnen vor Gericht. Auch das sind alles Situationen, wo wir Vorbereitung machen können, wo wir schildern können, wo wir erzählen können, wie wird das Ganze ablaufen, welche Rolle hat ein Richter, welche Rolle hat ein Staatsanwalt, welche Rolle hat ein Verteidiger. Gegebenenfalls organisieren wir Unterstützung durch Rechtsanwälte und die Personen können in der Nebenklage selbst im Prozess aktiv werden. Oder die Person möchte das nicht, möchte einfach nur ihre Aussage machen, dann begleiten wir zu Gericht. Ich glaube, an dem, was ich gerade alles aufgezählt habe, sieht man schon, wie groß die Bandbreite ist, was Menschen nach so einem rechten Angriff alles vielleicht auch nicht, an Angriffsfolgen haben können und wo wir überall versuchen, beraterisch tätig zu werden.
Naja, so ein Schema F wird es da wahrscheinlich eher nicht geben.
Nee, so ganz und gar nicht. Also ganz häufig kommen wir in eine Erstberatung, die machen wir auch immer zu zweit. Und hören uns erstmal an, was ist denn passiert, stellen ein paar Nachfragen und erarbeiten erste Handlungsschritte. Und darauf aufbauend schauen wir, wie lange wir unterstützend tätig sind.
Das ist wirklich eine hohe Bandbreite. Also ich höre da ganz viel raus, so als jemand, der halt aus dem Gesundheitsbereich kommt, der auch in der Psychiatrie etc. tätig war. Das hört sich nach wirklich einem Rundum-Hilfspaket an, was ihr da macht. Also fast rundum. Also es ist ja nicht ganz, wie gesagt, wenn da jetzt körperliche Folgen sind oder halt entsprechend dann seelische Folgen, die so tiefgreifend sind, dass sie behandelt werden müssen, dann seid ihr natürlich raus. Ja, aber alles drumherum, das ist eine ganze Menge, macht ihr ja mit. Also würdet ihr mitmachen, je nachdem.
Genau, und bei allen Problemen, die nicht mehr in unseren Zuständigkeitsbereich fallen, die aber trotzdem da sind, versuchen wir natürlich immer Verweisberatung zu machen. Das kann sein, dass die Person in katastrophalen Lebensumständen lebt, in einer viel zu kleinen Wohnung, vielleicht noch von Abschiebung bedroht ist, gerade einen Job verloren hat und alles mögliche, was man sich so an lebensweltlichen Problemen vorstellen kann. Und natürlich hat die Person, wenn sie dann noch einen rechten Angriff erlebt, jetzt nicht die Kapazitäten und die Ressourcen, sich als erstes hinzusetzen, alle anderen Probleme sein zu lassen und sich mit uns hinzusetzen und zu schauen, na, wie können wir denn jetzt die Angriffsfolgen verarbeiten? Da sind in vielen Fällen erleben wir das, dass Menschen durch ihre lebensweltlichen Probleme gar nicht die Kapazitäten haben, die Ressourcen haben, ihre Angriffsfolgen zu verarbeiten. Und dann ist unsere Aufgabe in erster Linie erstmal die Betroffenen anzubinden an sozialarbeiterische Strukturen, die immer weniger werden, aber trotzdem immer mehr gebraucht werden, damit wir auf lange Sicht, wenn die Person mit den lebensweltlichen Problemen einen Umgang gefunden hat, wir dann an dem Punkt sind, wo wir sagen können, okay, jetzt können wir mit den Angriffsfolgen arbeiten.
Es hört sich nach einer wirklich spannenden Arbeit an. Das hört sich jetzt komisch positiv an vielleicht, aber ich, also so, wie gesagt, ich komme halt aus dem Pflegemetier, ich kenne halt auch, ich habe halt sehr viel Leid auch selber gesehen. Und dementsprechend finde ich es trotzdem spannend, weil man Leuten ja hilft aktiv. Das meine ich damit. Also man hilft Leuten aktiv und das, was ihr da tut, also gerade wenn die Menschen ihre Ressourcen nicht haben, wenn da sowieso schon alles über denen zusammenfällt und dann erleben sie auch noch so einen Angriff, ja, das ist doch kein Wunder, dass sie dann nicht mehr in der Lage sind, irgendwas zu regeln. Und um die nicht abdriften zu lassen oder abgleiten zu lassen, in Umstände, die vielleicht noch viel tragischer sein können, ist das ja genau das richtige Hilfsangebot.
Ja, so. Hoffentlich.
Also hoffe ich, ja, genau. Also, genau.
Mich würde mal die Themenfelder, die ihr so bearbeitet, ja generell interessieren. Wo fängt denn eine Bedrohung an? Weil jeder empfindet das manchmal ein bisschen anders. Für manche, sag mal, ist eine Situation noch schon bedrohlich, wo andere sagen, das ist überhaupt keine Bedrohung. Und ich kenne das halt auch von, ich sag mal, von unserem Vaterstaat, der sieht das etwas lockerer. Hat sich das inzwischen geändert? Sehen Sie es etwas strenger?
Es gab vor, lass mich lügen, ich glaube 2 Jahren, 3 Jahren mittlerweile, eine Gesetzesänderung. Vorher waren Bedrohungen im strafrechtlichen Sinne nur dann, wenn ein Verbrechen angedroht wurde. Mittlerweile fallen unter den Bedrohungsparagrafen auch die Androhung von weiteren Straftaten. Das heißt, auch der Staat sieht Bedrohungen mittlerweile enger, verfolgt es schärfer, als es noch vor einigen Jahren war. Wir orientieren uns in sowohl den Fällen, wo wir beraterisch tätig werden können, als auch in den Fällen, die wir in unserem Monitoring aufnehmen, relativ nah an der polizeilichen Kriminalstatistik. Also Menschen können bei uns Beratung erfahren, wenn sie eine Bedrohung erfahren haben. Das heißt, wenn ihnen eine Straftat angedroht wurde, wenn sie eine Sachbeschädigung erlebt haben, von der Hakenkreuzschmiererei auf der Haustür über zerstochene Reifen am Auto, Thema bis hin zu Brandstiftung, das ist ein eigenes Delikt, wo wir beraterisch tätig werden können, über die ganze Brandbreite von Körperverletzungsdelikten, also einfache, gefährliche, schwere Körperverletzungen bis hin zu versuchten oder vollendeten Tötungsdelikten. Das sind so die Delikte, die Menschen erleben und bei denen wir danach Beratung anbieten können. Alles, was unterhalb dieser Gewaltschwelle liegt, der Bereich Diskriminierung, der Bereich Alltagsrassismus, Beleidigung, das fällt nicht in unseren Tätigkeitsbereich. Dafür gibt es andere Anlaufstellen. Es gibt mittlerweile eine Beratungsstelle für Betroffene von rassistischer Diskriminierung. Es gibt, wenn solche Diskriminierung im vor allem beruflichen oder auch im Wohnkontext stattfindet, ein Antidiskriminierungsverband. Und wenn sich Menschen an uns wenden, wo wir aus einer fachlichen Sicht sagen müssen, da sind wir einfach nicht zuständig für, dann werden wir die Leute natürlich nicht einfach abweisen, sondern immer versuchen, sie an eine zuständige, geeignete Stelle zu verweisen.
Das finde ich auch gut, wenn diese Beratungsstellen dann auch untereinander vernetzt sind, weil jeder hat sein, klar, jeder hat irgendwo, hört das auch mal auf mit dem Tätigkeitsfeld. Wenn ihr zu breit seid, dann fällt irgendwas anderes hinten runter irgendwann. Das, was ihr macht, ist ja qualitativ schon so anspruchsvoll, dass das dann auch gut ist, wenn gerade diese Diskriminierungssachen dann vielleicht ausgelagert werden, ohne jetzt körperliche in irgendeiner Form Taten dahinter.
Also jetzt mal ganz doof gefragt, also so ein Bild im Internet, der mir jemand schickt von einem Baum und hält einen Strick in die Hand und komm mich doch mal besuchen, fällt das heute schon unter Bedrohung?
Ob es jetzt im strafrechtlichen Sinne unter einer Bedrohung fällt, weiß ich nicht, müsste im Zweifelsfall ein Jurist klären. Wenn aus dem Bild hervorgeht, dass es eine rechte Tatmotivation ist, beispielsweise, weil du bei dem Profil, das dir das geschickt hat, erkennen kannst, okay, in dem Profil werden rechte Symbole verwendet. Du als Kommunalpolitiker von der Linken wirst angesprochen. Dann sind es viele oder mehrere Hinweise darauf, wo wir sagen würden, das spricht dafür, dass es ein rechtes Tatmotiv war, mit dem Ziel, dich zu bedrohen und dich einzuschüchtern. Und dann würden wir dir natürlich ein Beratungsangebot machen.
Also das habt ihr auch damals, die langjährigen Zuhörer werden sich vielleicht noch erinnern. Wir hatten vorhin mal das Gespräch, 2022 hatte ich mal so ein totgetrampeltes Tier im Briefkasten liegen hier der Kreisgeschäftsstelle mit so einem Zeitungsschnipsel oben drauf, euer Vorsitzender. Das habe ich sehr als Bedrohung wahrgenommen und habe mich damals sehr geärgert, dass die Polizei nicht gleich so reagiert hat, wie ich es eigentlich erhofft hatte. Das hat ein bisschen gedauert, aber die Staatsanwaltschaft hat das dann binnen 2 Monaten eingestellt, weil kein Täter ermittelt werden konnte.
Das ist natürlich was wir immer wieder feststellen, dass die Wahrnehmung der Betroffenen und eine polizeiliche oder eine staatsanwaltschaftliche oder später auch dann eine richterliche Einschätzung auseinandergehen. Und das ist natürlich ein Themenbereich, wo wir versuchen können, gar nicht so sehr unbedingt zu vermitteln, dass es jetzt um alles richtig gelaufen ist, sondern eher darin zu unterstützen, auch damit einen Umgang zu finden. Denn wenn Ermittlungen eingestellt werden, wenn Verfahren eingestellt werden, wenn Täter gar nicht verurteilt werden oder nicht so hoch, wie sich Betroffene das gewünscht haben, dann ist das ein total frustrierender Prozess. Mhm. Und wir können daran aber in den seltensten Fällen irgendwas ändern, sondern wir können hauptsächlich dafür sorgen, dass die Betroffenen auch damit einen Umgang finden.
Sowas Ähnliches wollte ich jetzt auch fragen tatsächlich. Also jetzt nicht mit dem Tier, ne, sondern wenn jetzt jemand, also ich sag mal, jemand ist ein Lokalpolitiker und wird jetzt über Social Media aktiv bedroht. Also auch von verwechselnden Profilen, aber man merkt, dass es da tatsächlich immer derselbe eigentlich. Also Sprache, alle ganze Duktus und so ist immer derselbe. Und der greift an die und ich weiß, wo dein Auto wohnt, dann gibt es dann irgendwie Fotos von dem Auto. Das ist dann auch tatsächlich das Auto, ist einem Kollegen tatsächlich passiert. Nicht mir, Gott sei Dank, aber das ist einem Kollegen passiert. Und die Polizei hat gesagt, ja, können wir nichts machen. Er hat infolgedessen eine Depression entwickelt, weil er sich gar nicht mehr rausgetraut hat, etc. pp. Und die Polizei hat ihn da so links liegen lassen.
Bedrohungen können sehr subtil ausgesprochen werden und die Folgen können trotzdem sehr massiv sein. Ja. Wir können in solchen Fällen unterstützen. Wir können in solchen Fällen auch unterstützen, indem wir den Kontakt zur Polizei unterstützen. Menschen müssen nicht alleine zur Polizei eine Anzeige stellen. Menschen können sich von uns beraten lassen und gemeinsam mit uns zur Polizei gehen. Das heißt nicht zwangsläufig, dass es dadurch unbedingt besser wird, aber man ist schon mal nicht alleine. Man hat jemanden, mit dem man über diese Situation und über die emotionalen Folgen des Ganzen sprechen kann. Und wir können natürlich versuchen, dass die Polizei das ernst nimmt. Aber unsere Einflussmöglichkeiten bei der Polizei sind dann auch sehr begrenzt. Das muss man ganz ehrlich sagen.
Alles gut, ne? Also es ist aber trotzdem ja schon hilfreich, also gerade für Betroffene, wenn dann jemand da ist. Das ist ja genau der Punkt. Das ist ja das, was in ganz vielen Feldern eigentlich fehlt, dass da jemand ist und zuhört. Alleine schon das Zuhören kann so viel Druck nehmen und zu sagen, ja, du hast recht, du hast da ist was. Wir sehen das auch so. Wie können wir dich hier unterstützen, dass du dein Leben weiterleben kannst? Das ist ja eben das, was so viel immer wieder vernachlässigt wird. Auch in diesem Land so aus, wie gesagt, das ist jetzt auch so ein bisschen aus einer Gesundheitsperspektive gesprochen, aber hier wird so viel vernachlässigt. Diese ganzen Beratungsangebote, diese ganzen sozialen Bereiche, die einfach auch dafür sorgen, aktiv dafür sorgen, dass Menschen nicht komplett krank werden, dass sie eben nicht sich komplett zurückziehen aus dem Leben und dann irgendwelche prekären Sachen passieren, die am besten noch krank werden oder sich umbringen oder sonst irgendwas. Solche Sachen, da sind wir gerade, das haben wir ja auch schon gehört, das wird immer mehr eingestampft, obwohl es eigentlich so dringend ist wie nie zuvor, gerade in unserer Gesellschaft. Und das macht auch was mit einer Gesellschaft, wenn auf einmal Beratungsangebote fehlen, Therapieplätze fehlen und so weiter und so fort. Also das ist, ich finde eure Arbeit wirklich ganz, ganz großartig.
Vielen, vielen Dank dafür. Auch wenn ich überall fordere, dass es viel mehr soziale Arbeit braucht, dass es viel mehr Therapieplätze braucht, ja. Was tatsächlich auch mal positiv erwähnt werden muss, wir wurden gerade aufgestockt, wir haben gerade mehr Stellen bekommen, ja. Weil es aber auch den Bedarf gibt.
Also ich bin ja so ein Fakten-Nerd. Mich würden ja die Zahlen interessieren. Kannst du uns was über die aktuellen Zahlen, ich weiß, ihr habt gerade 24 veröffentlicht, was berichten?
Ja, ich bin auch so ein Fakten-Nerd, deswegen habe ich den Themenbereich bei uns auch.
Sehr schön.
Wir erfassen das ganze Jahr über einerseits die Fälle, die bei uns in Beratung sind, aber auch Fälle, die uns gemeldet werden, wo die Menschen sagen, ich habe hier einen rassistischen Angriff erlebt, ich habe einen rechten Angriff erlebt oder ich habe einen antisemitischen Angriff erlebt. Die melden uns das, sagen aber, ich habe jetzt nicht so einen riesen Beratungsbedarf, mir geht es eigentlich ganz gut damit, aber ich möchte, dass es irgendwo auftaucht. Und dafür führen wir das ganze Jahr über ein Monitoring rechter Gewalttaten in Schleswig-Holstein durch und einmal im Jahr wird das dann veröffentlicht. Das war jetzt Ende April der Fall und für das Jahr 2024 haben wir 164 Gewalttaten in Schleswig-Holstein festgestellt. Mhm. Wichtig dabei zu betonen, ich habe vorhin erzählt, bei Bedrohungen können wir immer beraten. Bei dem Monitoring sieht das ein kleines bisschen anders aus. Also Bedrohungen können wir alle aufnehmen, wenn sie den Straftatbestand erfüllen oder wenn sie massive Folgen für die Betroffenen haben. Bei Sachbeschädigungen muss eine gewisse Massivität erreicht sein. Also das Beispiel, was ich vorhin genannt habe mit der Hakenkreuzschmiererei an der Tür, das würde für die Massivität, damit die Sachbeschädigung im Monitoring aufgenommen werden kann, nicht ausreichen. Es muss so massiv sein, dass eine zeitweise Unbenutzbarkeit hergestellt wird. Also wenn jetzt irgendwie die Scheiben von einem Auto eingeschlagen werden. Also stellen wir uns jetzt vor, das ist irgendwie, du hast dein Auto zu Hause geparkt, kommst am nächsten Morgen raus und da ist irgendwie, sind die Scheiben eingeschlagen und es ist noch ein Hakenkreuz dran, dann ist auch klar, okay, es war eine rechte Tat. Das ist eine Sachbeschädigung, die können wir aufnehmen. Mhm. Das hat den Hintergrund, dass wir uns in der Erfassung an der polizeilichen Kriminalstatistik orientieren und eben ein Gewaltmonitoring machen. Und wenn wir jede einzelne Sachbeschädigung im öffentlichen Raum beispielsweise aufnehmen würden, würde das die Zahlen verfälschen. Das aber zu den Einschränkungen. Ansonsten nehmen wir Gewalttaten auf und was dieses Monitoring zeigt, ist auch, der Großteil der Taten, die bei uns im Monitoring landen, sind Körperverletzungsdelikte. Das heißt, rechte Gewalt ist sehr häufig von körperlicher Gewalt geprägt.
Also aktiv Gewalt gegen Menschen.
Genau, körperliche Angriffe, Körperverletzungen, gefährliche Körperverletzungen sind zusammengenommen die Delikte, die wir am häufigsten in unserem Monitoring feststellen. Und wenn wir auf die Motive schauen, sehen wir, dass mittlerweile 3/4 aller von uns festgestellten Angriffe rassistisch motiviert sind. Das ist auch nochmal eine Steigerung gewesen. So bis ungefähr 2022 waren wir immer bei so rund 60% rassistischer Gewalt innerhalb unseres Monitorings. 2023 ist es auf 70% angestiegen und jetzt 2024 waren wir sogar bei 75%.
Also der gesellschaftliche, ich sag's, nennt ihr es mal etwas disputierlich Trend, dass es weiter nach rechts rückt, also dann auch in dem Fall rassistischer wird, der zeigt sich auch in euren Statistiken.
Das ist auf jeden Fall die Erklärung und die Hypothese, mit der wir arbeiten, mit der wir uns diesen Anstieg erklären. Und es ist aus meiner Sicht auch sehr naheliegend und nicht verwunderlich, wenn in gesellschaftlichen Debatten, in Wahlkämpfen, in jeder Talkshow fast ausschließlich über die Themen Migration, Asyl, Abschiebung, und zwar ausschließlich negativ gesprochen wird. Dann werden da rassistische Debatten geführt, die in die Gesellschaft hineinwirken. Und dieser Rassismus, der omnipräsent überall geäußert werden kann, der kommt an. Und zwar bei den Betroffenen, die sich Sorgen machen vor rechter Gewalt, vor rassistischer Gewalt, die sich aber auch Sorgen machen, ey, was ist eigentlich, wenn die AfD noch stärker wird? Bin ich hier in Deutschland eigentlich noch sicher? Was ist mit mir? Was ist mit meiner Familie? Wie sieht meine Zukunft hier eigentlich aus? Und gleichzeitig wirkt dieser omnipräsente Rassismus aber auch auf potenzielle TäterInnen. Wenn ein Mensch, der eh schon rassistische Einstellung in sich trägt, die ganze Zeit hört, es ist eine große Gefahr von MigrantInnen, von AusländerInnen, dann fühlt er sich darin immer weiter bestärkt. Und zwar so weit, dass er in einer völlig alltäglichen Situation, wo er mit einem Menschen aufeinander trifft, der in sein Feindbild passt, gewalttätig wird.
Und wenn es dann sogar noch aus der politischen Mitte kommt, gegebenenfalls, also noch nicht mal vom rechten Rand, dann ist das natürlich nochmal doppelt schlimm, weil jetzt im Prinzip ja alle dann in die Richtung tendieren.
Ganz genau.
Und wie haben sich die Zahlen jetzt im Laufe der Jahre entwickelt? Also du hast jetzt den Anteil des Rassismus ja nur gesagt, aber wie haben sich denn die Fallzahlen an sich entwickelt? 164 waren es letztes Jahr?
Genau, 164 waren es letztes Jahr. Wir machen das Monitoring mittlerweile seit 2017. Und ich glaube, bis auf ein Jahr, wo wir eine Stagnation festgestellt haben, sind die von uns festgestellten Gewalttaten immer weiter angestiegen. Da muss ich eingrenzen. Das kann in Teilen auch damit zu tun haben, dass wir natürlich im Laufe der Jahre immer bekannter geworden sind in Schleswig-Holstein, dass wir von mehr Angriffen mitbekommen haben, dass sich mehr Betroffene bei uns melden. Vielleicht auch einfach unsere Arbeit, unsere Recherche, unsere Monitoring-Aufgaben besser geworden sind. Aber einhergehend mit einem Rechtsruck in der Gesellschaft würde ich auf jeden Fall davon ausgehen, dass auch die Zahlen an sich gestiegen sind.
Du sagtest ja auch gerade, der Rassismus hat zugenommen und so weiter und so fort. Es ist ja auch so, dass rechte Personen auch immer mehr versuchen, in, ich sag mal, normale demokratische Räume gegebenenfalls auch zu kommen, ne? Also haben wir hier in Dithmarschen ja gerade auch ein Beispiel, dass man hier in einem großen Diskothekenzelt, sag ich immer so, plötzlich einen Hitlergruß sieht. Auf Fotos, Nightlife-Szene und andere Gesten, die vielleicht jetzt nicht gerade so direkt strafrechtlich relevant sind, aber halt ein ganz eindeutiges Signal senden an alle, die anders sind, sag ich mal so, da sich bloß nicht sehen zu lassen.
Genau, auf der einen Seite sind solche Ereignisse natürlich ein Zeichen an Menschen, die von Rassismus betroffen sind, die nicht in ein rechtes Weltbild passen, dass immer mehr Orte für sie unsicher sind, dass sie dort nicht gerne gesehen sind. Gleichzeitig ist es aber auch ein Ausdruck davon, wie sicher sich junge Menschen, die ein rechtes Weltbild haben, mittlerweile fühlen, dass sie teils legale, teils illegale Gesten vor der Kamera machen. Und das wirkt natürlich. Das wirkt als Zeichen von einem Selbstbewusstsein, wo es meiner Meinung nach nicht mehr weit ist, dass dieses Selbstbewusstsein auch in Gewalt auf der Straße umgesetzt wird.
Das ist ja die ganz große Gefahr eigentlich, dass es dann irgendwann wieder doch so kommt. Also wenn man sich jetzt Fotos anguckt, halt eben auch von dieser Veranstaltung, dann sieht man, dass da teilweise die Knuckleheads, also die alten Skinheads plötzlich wieder da sind. Also sogar fast 1:1 aussehen wie früher, die ich noch aus den 90ern kenne. Also ich bin jetzt zwar nicht im Osten groß geworden wie Thomas, der da alle 2 Wochen mehr oder minder Begegnungen hatte, aber ich habe hier in Dithmarschen, also durchaus auch, hatten wir hier Nester, wo es hart zur Sache ging. Also von 50 Neonazis, die ein Punkrock-Festival gestürmt haben und so weiter und so fort, mit Baseballschlägern etc. Da ging das schon hart zur Sache in den 90ern, also Ende der 90er. Und wenn das jetzt wieder im Kommen ist, also Himmel, ja?
Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass wir in Schleswig-Holstein noch ganz am Anfang einer Entwicklung sind, die in anderen Bundesländern schon deutlich weiter vorangeschritten ist. Ich möchte da gar nicht so mit dem Finger mal auf Ostdeutschland zeigen, aber das sind nun mal gerade die Bundesländer, wo es schon am offensichtlichsten ist. Dort gibt es junge, neonazistische Menschen, die sich eben im Stile der, ich sag mal, Klischee-Neonazis aus den 90ern wieder kleiden und von denen auch massiv Gewalt ausgeht. Das berichten die Beratungsstellen von dort auch in ihren Monitoring-Veröffentlichungen. Und das haben wir in Schleswig-Holstein noch lange nicht in dem Maße, wie wir es in anderen Bundesländern sehen. Aber, und das haben wir in unserer Monitoring-Veröffentlichung auch ganz explizit gesagt, gerade im Kreis Stormarn haben wir entgegen dem landesweiten Trend, wo der Großteil der Angriffe rassistisch motiviert ist, waren in Stormarn und explizit in Bargteheide die allermeisten Angriffe gegen politische GegnerInnen gerichtet. Und die gingen von jungen Tätern aus. Und da beginnt gerade eine Entwicklung, wo wir sagen, da versuchen junge Rechte wieder die Dominanz auf der Straße zu entwickeln und sind bereit, dieses Dominanzstreben auch mit Gewalt durchzusetzen. Und aus unserer Sicht ist es unfassbar gefährlich, wenn dort nicht frühzeitig interveniert wird und dagegen gesteuert wird, dass sich dieses Dominanzstreben mit zunehmender Gewalt durchsetzen wird und unsere Vorfallszahlen in den nächsten Jahren sehr wahrscheinlich noch weiter steigen werden.
Also auf gut Deutsch, du sagtest vorhin, dass hier in Schleswig-Holstein die meisten Angriffe nicht organisiert gewesen sind. Also von Tätern, die nicht organisiert gewesen sind, so wollte ich sagen. Woanders ist es nicht so und du befürchtest, dass auch diese Entwicklung hierher kommen würde.
Ich weiß nicht, ob die meisten Taten in anderen Bundesländern schon von organisierten Gruppen ausgehen. Ich weiß, dass aber der Trend zunehmend ist. Mhm. Und natürlich gibt es auch hier Taten, die von organisierten Rechten ausgehen, aber es ist noch die absolute Minderheit. Also die meisten Taten werden von Menschen verübt, denen man jetzt rein äußerlich nicht zuschreiben würde, dass sie recht sind. Die aber natürlich trotzdem Menschen verachten, die Ideologien in sich tragen und diese dann auch in einer alltäglichen Situation umsetzen.
Diese besorgten Bürger, die vor ein paar Jahren dann noch Flüchtlingsheime angezündet haben, weil sie Gebäudekritiker waren, um es mal ganz sarkastisch zu sagen. Also lieber Lars, ich dachte eigentlich, die 90er sind vorbei und bis auf die Musik und die Mode kommt da nichts wieder. Das gefällt mir nicht, diese Entwicklung.
Na, mir auch nicht, überhaupt gar nicht. Also die 90er waren in der Hinsicht tatsächlich, also auch oder der Anfang der 2000er auch noch, das war kein Spaß. Also so überhaupt gar nicht. Also wenn man dann schon als jemand, der in der Metal-Szene unterwegs war und die Metal-Szene hat sich damals als unpolitisch geframed, was sie nicht war, was sie auch nie war, aber trotzdem haben sie sich immer als unpolitisch geframed, wurden wir da ja angegangen. Und auch unter anderem in diesem Zirkuszelt, das da hier in der Nähe irgendwo steht. Also das, da konntest du nicht hingehen mit langen Haaren. Das war nicht möglich. Da hast du eigentlich sofort Probleme gekriegt. Jetzt nochmal zu Dithmarschen, also Zahlen zu Dithmarschen, wenn das geht. Ja, hast du ein paar Zahlen? Weil wir sind natürlich der Dithmarscher Rotkohl.
Vielleicht gibt es ja gar nichts in Dithmarschen
und zu berichten. Und wir haben gehört, 164 Staaten. Hattet ihr gemonitort?
Genau, 164 Taten
in Schleswig-Holstein.
In einem Jahr. Davon waren über 260 Menschen betroffen. Oh. Ja. Und davon 20% Kinder und Jugendliche. Aber mit Blick auf Dithmarschen, auch da haben wir einen Anstieg festgestellt. 2023 haben wir zwei Vorfälle in Dithmarschen in unserem Monitoring aufgenommen. Im vergangenen Jahr waren wir bei 8 Vorfällen. Rein von den Zahlen her ist das erstmal eine Vervierfachung. Ich würde aber stark davor warnen zu sagen, okay, das war jetzt auf jeden Fall eine Vervierfachung rechter Gewalt in Dithmarschen, denn dafür ist das Dunkelfeld viel zu groß. Ja, klar. Das kann immer mit verschiedenen Faktoren zusammenhängen, wie viele Vorfälle wir wo mitbekommen, welche Menschen sich bei uns melden, welche Vorfälle wir ausrecherchiert bekommen. Aber für einen so dünn besiedelten Landkreis wie Dithmarschen würde ich sagen, dass 8 Vorfälle und nochmal, das sind alles Gewalttaten oder massive Bedrohungen, das ist nicht irrelevant.
Also liebe Leute, nicht nur woanders ist es, sondern auch hier ist rechte Gewalt ein Thema und sollte ein Thema sein auf jeden Fall.
Ja, sollte kein Thema sein, aber solange wir rechte Gewalt haben, dürfen wir eben die Augen auch nicht verschließen und müssen uns mit dieser Thematik auseinandersetzen.
Ja, genau, also eine Sensibilisierung, dass man da auch mal hinschaut.
Wo auch sensibilisiert werden müsste, das war mir nämlich auch nicht bekannt, das haben wir gerade beim bei der Zigarette vor der Tür erfahren, dass ihr im Prinzip auch Taten aufnehmt, die nicht angezeigt werden müssten. Weil ich kenne ganz viele Leute, die sind bedroht worden und haben das eben nicht angezeigt, weil das, naja, bei der Staatsanwaltschaft wird halt schnell eingestellt, wenn kein Täter ermittelt wird, und die haben wahrscheinlich auch Besseres zu tun und deswegen zeigt man es dann irgendwann auch nicht mehr an.
Ich kann es aus verschiedensten Gründen nachvollziehen, warum Menschen sich dagegen entscheiden, die erlebten Bedrohungen oder auch erlebte Gewalttaten anzuzeigen. Das können politische Gründe sein, das können aber auch schlechte Erfahrungen mit der Polizei sein, sowohl in Deutschland als auch in vielleicht Herkunftsländern. Ich möchte quasi hier den Podcast nochmal dazu nutzen, aufzurufen, wenn Menschen rechte Gewalt erleben, kann man sich trotzdem jederzeit bei Zebra melden. Über eine Beratung ist keine Anzeige notwendig. Wir können gemeinsam in der Beratung auch mit euch schauen, wollt ihr es anzeigen, wollt ihr es nicht anzeigen. Wir werden euch niemals dazu drängen, eine Anzeige zu machen. Wir können euch darin unterstützen, eine für euch passende, informierte Entscheidung zu treffen. Genauso könnt ihr uns aber auch Vorfälle melden, wenn ihr sagt, hey, ich habe gar keinen Beratungsbedarf, aber ich finde es wichtig, dass die Bedrohung, die ich erlebt habe, irgendwo auftaucht. Und wenn es nicht die polizeiliche Kriminalstatistik ist, dann kann es auch die Statistik von Zebra sein.
Da wäre ich jetzt gleich noch drauf gekommen, weil du bist ja quasi gerade in dieser Woche, in der wir jetzt hier aufnehmen, gerade in der Zeitung gewesen bei uns. Und hast ja aufgerufen, dass man Leute hat, sozusagen, dass ihr auch Leute habt, die gegebenenfalls Brücken bauen können. Ist das richtig?
Das ist aber gemein, wenn du jetzt schon in der Zeitung warst. Ich dachte, wir haben jetzt ein Alleinstellungsmerkmal. Nee, haben wir nicht. Aber das ist uns vorhin ins Medien zuvorgekommen. Ja, Frechheit. Absolute Frechheit.
Ist eine Frechheit, aber andererseits finde ich es total klasse, dass das jetzt gerade jetzt so ist und dass wir nochmal ausführlich miteinander reden können.
Aber das war jetzt nicht der Grund, also der Zeitungsartikel war jetzt nicht der Grund für das Interview. Das hatten wir schon vor Wochen ausgemacht.
Ihr hattet schon deutlich vorher angefragt, aber in dieser kurzen Zeit nach unserer Monitoring-Veröffentlichung ist immer so der Zeitraum, wo wir auch die meiste Presseöffentlichkeit erfahren dürfen. Und die wir natürlich dann dementsprechend auch ausnutzen, um unser Thema, weil wir es für wichtig halten, in der Öffentlichkeit so massiv zu platzieren, wie wir es eben irgendwie können. Weil du gerade auf das Interview gekommen bist und das Thema Brücken bauen. Wir sind natürlich, ich hatte ja ganz am Anfang gesagt, wir sitzen in Kiel, aber wir arbeiten ja in ganz Schleswig-Holstein. Und wir können gar nicht alles mitbekommen. Also wir versuchen alles mitzubekommen. Wir machen täglich eine Presseauswertung, wir lesen Polizeimeldungen, wir lesen Social-Media-Beiträge und versuchen überall da, wo wir den Verdacht haben, dass es ein rechter Angriff gewesen sein könnte, das Ganze selber auszurecherchieren, mit Betroffenen in Kontakt zu kommen, im besten Falle bei Betroffenen direkt anzurufen und zu hören, hey, was ist denn da passiert? Ist das ein rechter Angriff gewesen aus deiner Sicht? Hast du Beratungsbedarf? Möchtest du, dass das Ganze im Monitoring aufgenommen wird? Das Ganze können wir aber nur machen, wenn wir wissen, wo wir anrufen können. Und dafür brauchen wir überall im ganzen Land VernetzungspartnerInnen. Denn wenn wir in Kiel sitzen und wir haben vielleicht sogar, machen unsere Arbeit gut, wir kriegen mit, da ist irgendwas, das könnte ein rechter Angriff gewesen sein. Wenn die Leute uns nicht kennen und wir die Leute nicht kennen, wir keine Vernetzungspartner haben, kein Netzwerk haben, keine Strukturen haben, an die wir uns wenden können, dann hilft uns das relativ wenig. Und deswegen ist ein guter Teil unserer Arbeit auch immer, dass wir neben der Beratungstätigkeit im Land unterwegs sind, unsere Arbeit weiter bekannt machen, damit sich einerseits Menschen direkt an uns wenden können, wenn sie was erlebt haben, damit wir aber auch, wenn wir den Verdacht haben, da könnte es was gewesen sein und wir sind uns nicht so ganz sicher, was war das denn jetzt, dass wir Menschen in den Orten haben und zwar in der gesamten Fläche des Landes, wo wir anrufen können und fragen können, hey, sag doch mal, was war denn da los?
Das wollte ich einfach nur sagen, weil das ist ja auch ein Teil eurer Arbeit im Prinzip, ne? Dass ihr natürlich dann auch gegebenenfalls Hinweise kriegt dann von informierten Leuten da vor Ort. Also die müssen jetzt nicht den Tathergang kennen, aber die müssen halt wissen, okay, das und das ist da in der Gegend passiert und sind vielleicht besser informiert als andere.
Ja, und in allermeisten Fällen auch als wir, weil, wie gesagt, von Kiel aus ist Schleswig-Holstein ganz schön groß.
Ja, von Heide auch.
Ja,
Kiel ist ganz schön weit weg.
Ja, das habe ich bei der Fahrt heute wieder gemerkt. aber tatsächlich auch nochmal als quasi, ich nenne es mal Appell an alle Hörenden, meldet euch. Und zwar entweder, wenn ihr selber von rechten Angriffen betroffen seid, vielleicht auch, wenn ihr euch gar nicht sicher seid, war das jetzt ein rechter Angriff. Wir können euch immer darin unterstützen, mit euch zu klären, was war das denn, was ich da erlebt habe. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, selbst wenn wir im Erstgespräch irgendwie zu dem Ergebnis kommen, ja, bei Zebra bist du eigentlich nicht richtig, wir werden dich nicht einfach wegschicken. Wir werden immer schauen, wenn wir nicht die richtigen AnsprechpartnerInnen für dich sind, wo kannst du dann Unterstützung bekommen? Deswegen der Aufruf, ihr könnt euch per Mail, per Telefon, online, euch auch über Social Media bei uns melden und auch lieber einmal zu viel als einmal zu wenig.
Stichwort Social Media. Wo seid ihr denn aktiv?
Wir sind, jetzt muss ich überlegen, wir haben gerade Accounts eingestellt. Es gibt da so eine Plattform, die früher mal Twitter hieß, die nutzen wir nicht mehr. Wir sind bei Blue Sky Instagram, ja, bei Blue Sky und Instagram aktuell. Mhm. Aber wie gesagt, unsere Telefonnummern, unsere E-Mail-Adressen sind auf der Website zu finden. Man kann uns jederzeit anrufen, man kann uns eine Nachricht hinterlassen. Wir haben eine Online-Beratung, die ist auch auf unserer Website zu finden. Da kann man sich eine kostenlose App runterladen. Mit zwei Klicks und einer E-Mail-Adresse erstellt man sich einen Account und kann 24 Stunden am Tag uns Nachrichten zukommen lassen. Und wir antworten auch innerhalb von 24 Stunden, außer am Wochenende. Wir haben zweimal die Woche Live-Chat-Zeiten, wo jemand im Account eingeloggt ist. Man kann über diese App aber auch Live-Chats vereinbaren. Das ist eine Möglichkeit, wie man digital mit uns in Kontakt treten kann, aber auch wirklich auch digital Beratung erfahren kann. Mhm. Also man kann das anonym machen. Auch alle anderen Beratungsformen, die wir anbieten, sind anonym möglich. Klar, wenn ihr vor uns sitzt, wissen wir, wie ihr aussieht. Aber wir brauchen keinen Namen von euch. Wir brauchen keine Adresse von euch. Ihr könnt dieses Beratungssetting immer so gestalten, wie ihr das möchtet. Ihr müsst auch nichts dafür bezahlen, ihr müsst nicht nach Kiel kommen, wir kommen zu euch, wir organisieren Orte oder kommen zu euch nach Hause, wenn ihr damit einverstanden seid. Wir versuchen das alles so zu gestalten, dass ihr in einer eh schon schwierigen Situation möglichst wenig Arbeit habt.
Das hört sich total positiv an.
Und ich kann das bestätigen.
Du kannst das bestätigen, genau. Ich habe noch eine Frage, das ist mir gerade so eingefallen, wo du alles so aufgezählt hast. Wie ist das eigentlich, wenn jemand nicht so gut Deutsch kann?
Ganz wichtiger Punkt, habe ich gerade vergessen. Wir können für, ich sag mal, alle Sprachen, wir hatten bislang noch keine Sprache dabei, wo wir keine Dolmetschung organisieren konnten. Für Menschen, deren Muttersprache nicht Deutsch ist, die sich in einer anderen Sprache wohler fühlen, werden wir für alle Beratungstermine immer Sprachmittlung organisieren und auch die ist über unser Angebot finanziell abgedeckt.
Ich habe jetzt noch eine Frage, die schoss mir gerade in den Kopf. Wer ist eure Klientel im Prinzip? Also es ist natürlich nicht Namen, Reiter, Ross und so weiter und so fort, sondern einfach nur, wie setzt sich das zusammen? Also was sind das für Menschen, die zu euch kommen?
Der Großteil unserer Klientinnen sind Menschen, die von Rassismus betroffen sind und auch aus rassistischen Motiven bedroht oder angegriffen wurden. Zweitgrößte betroffene Gruppe, sowohl im Monitoring als auch in der Beratung, ist das breite Feld der politischen GegnerInnen. Das können Amts- und MandatsträgerInnen sein, das können LokalpolitikerInnen sein, das können AntifaschistInnen sein, das können aber auch SozialarbeiterInnen sein, die beispielsweise in einer geflüchteten Unterkunft arbeiten und einfach aufgrund ihrer Tätigkeit angegriffen werden. Und das ist ein sehr breites Feld. Ich glaube, ich habe das heute noch gar nicht aufgezählt. Ich würde diese Stelle mal nutzen, noch die weiteren, zumindest potenziellen betroffenen Gruppen rechter Gewalt zu erwähnen, auch wenn die sowohl im Monitoring als auch in der Beratungstätigkeit vergleichsweise selten vorkommen. Wir hatten vorhin schon, also ist bei uns auch im Namen ja schon mal drin, wir sprechen ja von rechten, rassistischen und antisemitischen Angriffen. Also auch Jüdinnen und Juden können von rechter Gewalt betroffen sein. Dann haben wir Homosexuelle und queere Menschen, also alle Menschen aus der LGBTIQ-Community, die von rechter Gewalt betroffen sein können. Sinti und Roma, Menschen, die von Sozialdarwinismus betroffen sind, also beispielsweise Menschen mit Behinderung, Menschen, die auf der Straße leben, Menschen mit einer Suchterkrankung, können von rechter Gewalt betroffen sein, bis hin zu Menschen, die einfach nicht recht sind. Rechte Gewalt oder rechte, gerade Jugendkultur, prägt sich darüber aus, dass sie einen Alleinvertreteranspruch auf der Straße für sich haben. Und was du vorhin meintest, dass du in den 90ern als Mettler gewisse Orte gemieden hast, ist genau das, was wir damit meinen. Dass Menschen einfach nur aufgrund der Tatsache, dass sie nicht recht sind, schon ins Feindbild gehören. Und diese etwas aneinander gekettete Aufzählung von verschiedenen Menschen, die potenziellen betroffenen Gruppen angehören, zeigt aber auch, wie breit das Feld von rechter Gewalt sein kann und wer davon alles betroffen sein kann. Zwei Punkte. Ich hatte das ganz zu Beginn mal gesagt, als ich erzählt habe, was meine erste Aufgabe bei CEBA quasi war, nämlich Betroffenenperspektive nach vorne zu stellen. Und ich würde mir wünschen, dass wir in der Debatte über rechte Gewalt stärker auf Betroffene hören. Denn wir können da auch als Gesellschaft ganz viel davon lernen und aus meiner Sicht sensibilisiert ein stärkerer Blick auf die betroffenen Perspektive, auch für deren Perspektive, wenn sie rechte Gewalt erleben. Und zwar vor dem Hintergrund, dass es dazu führen kann, wenn ich empathisch mit Menschen bin, dass ich in der Situation im Alltag, wo vielleicht gerade die Vorstufe von rechter Gewalt passiert, denn wenn ich im Alltag rassistische Äußerungen erlebe, Menschen, die sich klar rechts positionieren und äußern, dass ich dann, wenn ich weiß, dass der nächste Schritt rechte Gewalt sein kann, dass ich dann Zivilcourage zeige Und ich weiß, dass das unfassbar schwierig ist und dass das mit Angst besetzt ist und dass man da Mut für braucht. Und trotzdem würde ich mir wünschen, dass mehr Menschen sich sowohl in alltäglichen Situationen gegen Rassismus und gegen die extreme Rechte aussprechen, sich aber auch vielleicht politisch engagieren und gegen die extreme Rechte, die immer stärker wird, politisch aktiv sind.
Lieber Felix, vielen Dank, dass du hier gewesen bist und uns so toll Rede und Antwort gestanden hast. Vielen, vielen Dank für dein Kommen.
Eigentlich müssten wir ja sagen, wir hoffen, dich nicht so schnell wiederzusehen. Ja. Zumindest nicht beruflich.
Ja, also oder nur im beruflichen Kontext, dass wir da auch irgendwie beruflich miteinander zu tun haben, aber nicht.
Ach so, beide Seiten, ja.
Also so wie jetzt. Das ist durchaus, finde ich.
Das ist Hobby.
Ja, gut.
Also für uns.
Für ihn nicht. Für uns ist das Hobby, für dich nicht, genau.
Vielen Dank für die Einladung. Und das ist ja die Krux in dem ganzen Themenfeld, wenn man da arbeitet. Man arbeitet ja immer darauf hin, dass man sich selber abschafft, auch wenn es utopisch bleibt.
Ja, auf der anderen Seite fühlt sich das für mich als Außenstehender, der lange Erfahrung mit dem Themenfeld hat, auch wie ein Kampf gegen Windmühlenflügel an.
Ja, da ist es einfach total wichtig, dass man nicht verzagt, nicht aufgibt, die kleinen Erfolge auch mal feiert und das Ganze, und das ist mir auch nochmal super wichtig zu sagen, ich sitze jetzt hier als eine Person von ganz vielen Menschen, die bei Zebra arbeiten und die machen einerseits alle erstmal individuell ganz, ganz tolle Arbeit. Und gleichzeitig sind wir ein total starkes Team, was es, wenn man in dem Themenfeld arbeitet, auch braucht. Du gehst kaputt, wenn du alleine dich jeden Tag mit rechter Gewalt und den Abgründen, die Folgen von rechter Gewalt mit sich bringen, auseinandersetzt. Und deswegen bin ich total dankbar, dass ich in einem total tollen Team arbeiten darf, wo wir uns gegenseitig unterstützen, wo wir uns gegenseitig sowohl fachlich als auch menschlich tragen. Ohne einander wäre das auch so nicht möglich.
Mhm. Vielen Dank, Felix. So, ihr Lieben, nach dieser Zeit sind wir wieder zurück im Studio, im Dithmarscher Rotkohl-Studio, ohne Felix jetzt. Ich glaube, ihr habt einen guten Eindruck bekommen von der Arbeit von Zebra e.V. Ich finde diese Arbeit wirklich wichtig und Leute, scheut euch nicht, wenn ihr bedroht werdet, wenn ihr Opfer von Straftaten mit rechter, und wenn es auch nur ein Verdacht ist auf rechte Gewalt, scheut euch nicht, Zebra e.V. anzusprechen. Macht das.
Du kennst mich ja, ich bin ja so ein kleiner Faktennerd. Ne?
Ja.
Willst du mal wissen, wie viele Rechtsextreme wir in Deutschland hatten und haben?
Na, erzähl.
Ich habe mir mal die Zahlen 2023, 2024 angeguckt, bundesweit. Mhm. Wir haben 40.600 Rechtsextremisten. Das ist ein Zuwachs gewesen in einem Jahr von 1.800. Davon sind gewaltbereit 14.560. Das ist ein Zuwachs von 600. Diese haben 2023 28.945 Straftaten begangen. Das sind 70 pro Tag, mal so grob über den Daumen. Davon sind 1016 Gewalttaten gewesen. Das war ein Zuwachs bei den Straftaten insgesamt von einem Plus 22,4% und bei den Gewalttaten ein Plus von 13%. 2024 waren das schon 33.963 Straftaten. Das ist ein Plus um weitere 17,34%.
Also zum letzten Jahr wohlgemerkt.
Ja,
ne?
Ja.
Also nochmal drauf.
Das steigt jedes Jahr an.
Ja.
Seit Jahren. Und die Gewalttaten haben zugenommen, sind jetzt bei 1136 Gewalttaten im Jahr. Und das ist ein Plus im Vergleich zum Vorjahr von 11,8%.
Und wer jetzt immer noch behauptet, wir haben kein Problem mit rechter Gewalt. Und wer dann auch noch der Meinung ist, dass man rechtsextremistische Parteien, die genau diesen Leuten Vorschub leisten, über die wir jetzt gerade geredet haben.
Die teilweise auch anstellen.
Die teilweise auch anstellen und, ja. Wer die immer noch schützt und sagt, wir müssen die argumentativ stellen, der ist, tut mir leid, das sage ich hier ganz deutlich, Teil des Problems. Der ist ganz klar Teil des Problems. Wir werden dieser Brut nicht her mit einfacher Argumentation. Das wird die nicht hinterm Ofen hervorlocken. Argumentation haben wir jetzt fast 20 Jahre versucht mit denen. Es hat nicht funktioniert. Also, jetzt muss auch mal die Demokratie ihr scharfes Schwert rausholen.
Und es geht ja nur darum, einmal zu prüfen, ob eine Partei, die als rechtsextremistisch eingestuft wurde, verfassungsfeindlich ist, ja oder nein. Mehr ist es noch gar nicht.
Richtig.
Und eigentlich sollte das auch in deren Interesse sein, weil sie könnten ja so gerichtlich nachweisen, wenn es nicht so wäre. Wird aber nicht passieren.
Richtig.
So, ich würde sagen, wir beenden diese Sendung. Die Sendung 100, Lars. Die Sendung 100.
100, ja.
Du weißt, was jetzt kommt, ne?
101.
Ja.
Und die nächsten 100 kommen auch. Ja. Vielleicht, wahrscheinlich.
Wir haben zum ersten Mal eine richtige Schnapszahl.
Richtig.
111 dann.
Richtig. So eine richtige. Müssen wir dann auf Schnaps trinken im Podcast? Nee, wollen wir nicht.
Ich glaube, wir kriegen keine 111% hin.
Ja, 111% wäre auch ein bisschen Aua. Mhm. Dann wäre die Sendung wahrscheinlich sehr, sehr merkwürdig. Sie wäre wahrscheinlich
sehr kurz.
Sie wäre sehr kurz. Sie wäre dann aber schon am nächsten Tag hochgeladen, ohne dass wir davon wissen.
Ja.
Nee, lassen wir mal lieber sein. Und mache einfach so weiter wie bisher mit Neuerungen. Ihr merkt, wir haben wieder mal ein Interview gemacht und das ist uns auch wichtig, dass wir das wieder in Zukunft mehr machen. Weil das ist tatsächlich auch eins unserer Kerngebiete, die wir auch wirklich gut finden.
Wir geben uns Mühe.
Richtig, machen wir.
So, dann wünschen wir euch ein schönes Wochenende, einen schönen Abend, einen schönen Tag.
Genau.
Liebe Liebenden.
Bleibt gesund.
In Hamburg sagt man Tschüss.
Genau. Und wir sagen,
hier ist der Dittmarscher Rotkohl.
Der linke Podcast.
Mit Lars und
Thomas.